systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 30. April 2025. Willkommen zur 241. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und ich kenne jemanden, der kürzlich in den USA war und sich dort den Immigration-Bedingungen ausgeliefert hat, die es da jetzt wohl zu geben scheint. Wie war denn so die Einlasskontrolle, Sebastian?
Die Kontrolle war völlig unproblematisch. Ich habe zwar relativ lange in der Schlange gewartet, aber auch das ist eigentlich nichts Neues. Also ich habe so 90 Minuten in der Schlange gestanden in Washington DC, aber dann, weiß ich nicht, 30 Sekunden, 45 Sekunden hat die Einlasskontrolle gedauert, musste noch mal mehr Fingerabdrücke abgeben. Ich vermute, die hatten sie noch von der letzten Reise in ihrer Datenbank drin, kurz gefragt, was ich mache und in welchem Hotel ich übernachte und ob ich wieder ein Ticket zurück habe. Aber ich wurde auch nur gefragt, ich musste auch nichts vorweisen und dann war ich da durch. Also das war sehr viel Wartezeit für sehr unproblematische Einreise. Da hat man eigentlich jetzt, finde ich, im Vergleich zu früheren US-Reisen überhaupt keinen Unterschied gemerkt.
Ja gut, du warst ja auch kein Backpacker, da gibt es dann vielleicht weniger Probleme.
Naja, ich meine, man muss ja ehrlich sagen, punktweise Probleme mit der Einreise in den USA gab es auch die letzten Jahrzehnte schon. Das ist nichts Neues. Also ich habe da auch Sachen schon erlebt, als ich vor, ja, das ist inzwischen ja auch schon fast 25 Jahre her, bei der Financial Times Deutschland gearbeitet habe. Da ist damals auch schon eine junge Journalistin ausgewiesen worden oder zurückgewiesen worden an der Grenze, die auf einer Pressereise mit dem Telekom-Vorstand da war. Und die hatte ein falsches Visum. Die hatte kein Pressevisum, sondern wollte mit dem Visa Waiver einreisen, was man auch eben damals routinemäßig als Journalist, Journalistin gemacht hat. Und bei ihr ist es ihr dann auf die Füße gefallen und sie ist dann zurückgeschickt worden. Ich will nur sagen, diese Fälle gibt es, aber ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt so neu sind.
Das war Sebastian Dolin, Direktor des IMK, also des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und im Podcast Fokus Aufsichtsrat geht es um Personalrisikomanagement, also wie Risiken für und durch das Personal identifiziert werden können. Und zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. So, genug der rituellen Einleitungen, Sebastian. Du warst in den USA. Was hast du denn da gemacht?
Ich war da eingeladen zu einem Progressive Economics Network. Das wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung, der FEPS und dem Center for American Progress und noch einigen anderen Partnern organisiert. Und das ist ein Treffen von, ja, da waren ein paar EP-Abgeordnete, also vom Europäischen Parlament, da waren Bundestagsabgeordnete dabei. Da waren aber auch Leute, die eben dann in diesen Thinktanks gearbeitet haben und an Universitäten. Und da ging es um transatlantische Partnerschaften. Und praktischerweise war dieses Treffen in der Woche, wo auch die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank stattgefunden hat. Von daher konnte man da dann, ich nenne das mal so Randveranstaltungen noch mitnehmen. Ganz viele Organisationen in dieser Woche machen in Washington DC dann ihre eigene Veranstaltungsreihe, wo dann Vorträge gehalten werden über die wichtigen Themen der Weltwirtschaft und diskutiert werden. Und da kann man einfach sehr viele für diese Fragen sehr relevante Menschen treffen. Zum Beispiel die deutsche Regierung war auch mit zwei Ministern, Ministerinnen dort bei diesem Treffen. Und dass der Regierungsflieger dann auch mit der ganzen Pressedelegation und mit Mitarbeitern und so weiter dahin geflogen. Das heißt, all solche Leute waren da vor Ort. Natürlich nicht nur für Deutschland, sondern auch für die anderen Länder. Und das ist einfach sehr praktisch.
Und es gab ja auch sehr aktuelle, sehr akute Themen, könnte man sagen, denen man sicherlich auch nicht gar nicht ausweichen konnte, selbst wenn man vielleicht ursprünglich mal über was anderes reden wollte. Also ich denke mal, Handelspolitik war sehr stark vertreten, oder?
Ja klar, also die Handelspolitik der USA, die Folgen für die Weltwirtschaft und die Verwerfung, die es an den Finanzmärkten gegeben hat in den letzten Wochen, das waren natürlich die ganz großen Themen. Und von daher war das, glaube ich, wichtiger und interessanter als so die durchschnittliche Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds.
Vielleicht kannst du mir ja aus den Gesprächen heraus, die du hattest oder auch, sicherlich auch aus eigenen Erkenntnissen bei einer Sache weiterhelfen, weil ich habe in den letzten Wochen, kann man ja schon Wochen sagen, war ja 2. April, jetzt haben wir ja schon Ende April. Also seit Donald Trump da losgelegt hat, aber sogar schon vorher hat man immer wieder eine Sache gelesen. Kein Staat, der quasi in Verhandlungen mit den USA sich begeben wollte oder musste, konnte irgendwie so richtig was damit anfangen, und Vorschläge machen und Lösungen finden, weil keiner so richtig wusste, was die USA eigentlich von ihnen möchte. Also keiner konnte irgendwie sagen, naja, also die wollen das und das und das können wir erfüllen oder auch nicht erfüllen und irgendwie verhandeln, sondern es hat sich auch ständig die Position gewechselt. Also große Verwirrung im Grunde und die bis heute auch anhalten soll. Ja, das ist wieder bei Nikkei heute gelesen und in Bezug auf Japan.
Also ich glaube, da sind zwei Dimensionen. Das erste ist, dass man gar nicht richtig weiß, was Donald Trump mit diesen Zöllen eigentlich erreichen möchte, weil die Interpretation von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass es eben im Umfeld von Trump unterschiedliche Visionen gibt, was so Zölle machen können und Zölle machen sollten und auch bei Trump und dass am Ende Donald Trump entscheidet, der Zölle gut findet. Und es gibt ja verschiedene Sachen, die man mit Zöllen erreichen kann. Man kann ja erreichen, vielleicht möchte man eine Deindustrialisierung wieder haben, also stärkeres Wachstum der Industrie in den USA. Oder man möchte möglichst viele Zolleinnahmen haben oder man möchte, um damit andere Sachen finanzieren zu können, oder man möchte die Leistungsbilanz ausgleichen oder vielleicht möchte man den Zoll auch einfach nur nutzen, um irgendwelche anderen Zugeständnisse von anderen Ländern zu bekommen. Also vielleicht möchte man einfach nur, dass die mehr für Verteidigung ausgeben, die NATO-Partner, und deshalb macht man sowas. Und da ist eine ganz große Unklarheit, was eigentlich die Intention ist. Und man sieht, wenn man sich das genau überlegt, dann können nicht alle Ziele gleichzeitig erreicht werden. Weil wenn ich jetzt irgendeine Konzession haben möchte von meinen Partnern, dann muss ich ja bereit sein, den Zoll auch wieder zurückzunehmen. Das heißt, dann kann der Zoll nicht dauerhaft als große Einnahmequelle gedacht sein. Und das ist so die erste Dimension, wo niemand weiß, was jetzt eigentlich dahinter steckt. Und die zweite Dimension ist, dass nicht klar ist, was man jetzt machen muss, um die Zölle für das eigene Land wieder gesenkt zu bekommen. Also Trump hat ja gesagt, also man könnte jetzt verhandeln und es würden auch ganz viele Länder ständen schon vorm Weißen Haus quasi und wollten mit der US-Regierung verhandeln. Aber auch hier hört man, dass das dann so abläuft, dass die Länder zu den USA gehen und sagen, ja, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Genau, weil auch da, das geht ja gar nicht um Zölle der anderen. Also es wird zwar davon geredet, es seien reziproke Zölle, aber das ist ja eine ganz merkwürdige Konzeption. Es ist ja nicht so, dass die hingehen und sagen, Deutschland hat oder Europa hat, meinetwegen 5% auf das und das Produkt und da wollen wir jetzt auch 5% drauflegen, sondern es ist ja eine ganz merkwürdige Rechnung, die über so eine Formel aus den Handelsungleichgewichten errechnet wurde. Und aus der US-Regierung-Administration hört man dann alles Mögliche. Dann geht es darum, dass europäische Umsatzsteuersystem angeblich ungerecht sei und dass Digitalkonzerne hier fies reguliert oder in einigen EU-Ländern sogar besteuert würden. Und all das wird dann da reingeworfen, aber es gibt keine konkreten Forderungen. Und eine Geschichte, die man auch in der Presse jetzt gelesen hat, ist, dass dann das quasi die Administration das dann zurückwirft. Und dann kommt ein Land dahin und sagt, was wollt ihr eigentlich, liebe USA? Und die USA sagt, ja, was könnt ihr denn bieten? Und ohne eine Idee zu haben, was eigentlich das Ziel ist. Und da hat irgendwie keiner richtig Lust drauf. Insbesondere, weil die Fälle von Kanada und Mexiko ja gezeigt haben, dass auch wenn man auf Trump eingeht, das sind ja die beiden Länder, die haben ein Freihandelsabkommen mit den USA, wohlgemerkt. Das heißt eigentlich, Freihandelsabkommen bedeutet, dass der allergrößte Teil des Handels zwischen diesen Ländern eigentlich von Zöllen befreit ist nach einem Abkommen. Und dieses Abkommen, das hieß mal NAFTA, North American Free Trade Agreement, das ist nachverhandelt worden unter der ersten Trump-Regierung und auf Druck der USA. Das haben die beiden Länder mitgemacht und das waren jetzt aber auch die Länder, die die ersten Zölle dann zu spüren bekamen. Angeblich wegen Fentanyl, also Drogen, die über die Grenze gehen, was aber im Fall von Kanada einfach ein Scherz ist. Da gibt es keine kausale Verbindung. Das heißt aber, dass im Moment auch da die Forderungen nicht klar sind, was auch relativ logisch ist, weil die haben ja, also du hast ja eben schon gesagt, diese Zölle sind am 2. April vorgestellt worden. Das ist nicht mal 3 Monate, nachdem Donald Trump ins Weiße Haus gekommen ist. Und sie haben Zölle gegen alle Länder der Welt, das sind ja weit über 100, in Kraft gesetzt. Dass man in dieser Zeit gar keine sinnvolle Liste haben kann, was man von diesen anderen Ländern konkret möchte, ist auch irgendwie klar. Und das ist jetzt auch eins der Probleme, dass man eigentlich nicht weiß, was und wie man überhaupt verhandeln kann.
Wir haben ja, nachdem das bekannt wurde, was Donald Trump dann an Zöllen so plant und wie sich ja dann auch verschärft hat, als China dann quasi 1:1 dagegen gehalten hat, haben wir ja sehr starke Verwerfungen an den Märkten gesehen. Einerseits. Andererseits, wenn ich dann jetzt so auf den DAX allein mal gucke, ne, der ist damals im Grunde von, kann man sagen, 22.500 runtergefallen auf 18.500 und steht jetzt wieder bei 22.500. Das, was da Anfang April passiert ist, ist jetzt wieder ausgebügelt Ende April. Das scheint ja eine sehr beruhigte Stimmung zu sein, um es mal so zu formulieren.
Also ich bin auch ein bisschen überrascht über die Marktreaktionen. Ich war damals überrascht über die Marktreaktionen Anfang April, dass die so tief runter sind, weil ich hatte irgendwie gedacht, naja, es ist ja klar, dass da jetzt von Donald Trump was kommt. Und jetzt im Grunde, ich meine, für die deutsche Wirtschaft ist die Situation einfach schon ein Stück schlechter. Wir haben die Zölle, wir haben Zölle von 10% in Kraft. Und wir haben eine Abwertung des US-Dollars gesehen. Und trotzdem läuft der DAX jetzt wieder ganz vernünftig. Wo es nicht ganz so gut ist, sind natürlich die US-Märkte. Die haben sich nicht in dem Sinne so weit erholt. Also sie haben sich auch ein ganzes Stück wieder erholt. Aber die hatten nach der Wahl von Trump war da ja so eine gewisse Euphorie auch. Weil eben da sich einige Steuersenkungen und Deregulierung versprochen haben. Und der Standard & Poor's zum Beispiel, der wichtige US-Index, der ist noch nicht wieder auf dem Niveau von unmittelbar vor den Wahlen. Also das heißt, der ist zuerst gestiegen nach Trumps Wahl und ist jetzt wieder runter. Was auch nicht ganz unplausibel ist, weil wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, wir haben Simulationen gemacht, wie solche Zölle wirken und die schaden tatsächlich den USA mehr als dem Rest der Welt. Aber nichtsdestotrotz, also es ist schon merkwürdig, wie weit sich das wieder beruhigt hat, obwohl da eine große Unsicherheit weiter herrscht und ich jetzt nicht irgendwo drauf wetten würde, wie hoch der Zoll im August auf deutsche Produkte bei Lieferungen in die USA ist.
Ja, die Unternehmen sehen das ja ähnlich. Also Mercedes hat jetzt eine Guidance ausgesetzt, also die Erwartungen für das Gesamtjahr, weil sie einfach gar nicht wissen, wo der Zoll überhaupt landen wird und wann er wo landen wird, in welcher Zeitschiene. Es gibt quasi so im Wochentakt neue Nachrichten, dass etwas eingesetzt, ausgesetzt, zurückgenommen und so weiter wird. Also das führt ja auch in der Folge, weil man muss ja sagen, es gibt ja auch teilweise Zölle. Und teilweise sind sie wieder ausgesetzt mit einer 90-Tages-Frist zur Verhandlung. Also das spricht ja eigentlich dafür, dass es innerhalb der Lieferketten zu starken Problemen kommen wird auf kurze Sicht.
Ja, und ich meine, wir nehmen jetzt heute, du hattest es eben gesagt, am 30. April auf und heute Morgen kamen jetzt die neuen Executive Orders von den USA, aus den USA, also die sind wahrscheinlich gestern schon unterschrieben worden, dass es wieder Ausnahmen gibt für Automobilhersteller. Das heißt, die dürfen jetzt einen bestimmten Anteil des Endwertes ihres Autos, dürfen sie in Teilen, also da dürfen Teile für zollfrei eingeführt werden. Und bei Teilen aus Stahl und Aluminium, da gilt nur noch der höchste Zoll und nicht mehr der Zoll sowohl auf Stahl und Aluminium als auch auf die Autoteile. Davor ist das halt zusammenaddiert worden. Und dann werden bestimmte Teile aus Mexiko und Kanada sowieso ausgenommen. Ich erzähle das nur, weil das ist ja das Gegenteil von Bürokratieabbau. Ich meine, das Zeugs musst du alles nachweisen als Hersteller. Und das kostet ja auch, es ist ja aufwendig. Von daher, die Unternehmen finden das, glaube ich, überhaupt nicht lustig.
Und in der Folge droht dann quasi eine Rezession in den USA, ist jetzt immer mehr das Sentiment, ne? Weil Unternehmensgewinne einerseits zurückgehen, höhere Kosten an mancher Stelle auftauchen, aber auch höhere Preise dann dafür sorgen, dass die Konsumenten weniger kaufen. Jetzt sehen wir schon die ersten Unternehmen, die Arbeitsplätze abbauen. UPS 20.000, weil bei Amazon weniger Durchlauf ist. Also da sieht man ja jetzt schon nach ein paar Wochen massiv einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft.
Ja, das war auch die Diskussion dort. Es wird tatsächlich jetzt von vielen damit gerechnet, dass wir eine US-Rezession sehen werden. Der Hauptkanal ist, dass eben einfach Sachen teurer werden und die Menschen weniger Kaufkraft haben, deshalb weniger kaufen werden. Und man muss sich ja auch klar machen, wenn jetzt zum Beispiel ein Sportschuh in den USA verkauft wird, der in China hergestellt wurde und eingeführt wird, da ist sehr viel Wertschöpfung in den USA dran. Also das ist ja, die Sachen sind ja oft auch in den USA designt. Die werden dann durchaus von amerikanischen Herstellern in Asien, in China produzieren gelassen. Und so ein Schuh, der im Verkauf $100 kostet, der kostet vielleicht $20 in der Herstellung. Und alles, was dazwischen ist, ist noch ein bisschen Transport bis zum Hafen drin. Und danach ist ganz viel Wertschöpfung, die eigentlich inländische Wertschöpfung ist. Was du eben gesagt hast, dann wird das meinetwegen mit UPS irgendwo hin transportiert. Dann steht es da im Laden, da verkaufen, da sind Leute, die verkaufen, da kann man es anprobieren und so weiter. Das heißt, da ist wirklich sehr viel inländische Wertschöpfung für eigentlich sehr wenig Importwert. Und das fällt möglicherweise dann ja auch weg, weil man kriegt ja jetzt so schnell nicht woanders die Schuhe produziert, dass man sie dann da, also in den USA produziert, dass man das dann quasi ersetzen kann, abgesehen davon, dass es dann ein ganzes Stück teurer wäre. Und diese Wertschöpfung fällt dann auch weg. Dazu kommt, was du gesagt hast, dass möglicherweise nicht investiert wird. Ich habe die Geschichte von Mittelständler jetzt mitbekommen. Der wollte eigentlich 4 Maschinen aus Deutschland einführen und in den USA aufstellen. Das war ein Mittelständler, der produziert irgendwas in den USA und verkauft es da, könnte die Sachen auch in Deutschland produzieren und hatte jetzt die Idee, das in den USA zu produzieren. Aber seine Maschinen waren, da war sehr viel Stahl und Aluminium dran. Das heißt, da wäre 25% Zoll drauf angefallen und der hatte jetzt eben nicht die zusätzlichen Millionen und hat gesagt, es lohnt sich einfach jetzt nicht und hat jetzt da nicht investiert. Da hängt dann natürlich dran, dass dann auch keine Leute eingestellt werden und all das wird sich dann durchwirken in den nächsten Wochen und Monaten. Deshalb rechnen da viele mit der Rezession. Tatsächlich allerdings noch nicht im zweiten Quartal. Das fand ich ganz interessant. Ich hatte mir vorher noch nicht so gut Gedanken drüber gemacht, weil dadurch, dass jetzt zwar Zölle in Kraft sind, aber es war ja so, dass am Liberation Day, wie Donald Trump das nennt, also am 2. April, hat er ja diese sehr hohen Zölle für alle Länder angekündigt und so eine Grundrate von 10% für alle. Und dann hat er für 90 Tage diese hohen Raten ausgesetzt und es zahlen alle nur 10%. Und das bedeutet, dass wenn er das so durchzieht, es noch einen Zollsprung gibt im Juli. Wenn du jetzt aber denkst, dass vielleicht im Juli dein iPhone oder mein iPhone könnte sehr viel teurer werden, wobei für iPhone gibt es ja auch gerade Ausnahmen, aber Turnschuhe oder alles mögliche andere, was du einführst, wenn du weißt, dass es im Juli teurer wird, dann kaufst du es vielleicht vorher schon ein. Und darum haben da einige argumentiert, es wird noch so Vorziehkäufe geben. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher werden eben jetzt Sachen einkaufen. Es gibt einfach ja auch ein paar Dinge, die man nicht in den USA herstellen kann. Also Kaffee zum Beispiel wird meines Wissens nach nicht in den USA angebaut und gibt halt Leute, die gerne Kaffee trinken und die kaufen jetzt halt im Supermarkt die Regale schon mal leer.
Ja, wobei wir das auch im Januar schon gesehen hatten, ne? Also im ersten Quartal, dass auf Unternehmensebene durchaus mal das ein oder andere Lager noch voll gemacht wurde, in der Erwartung, dass da irgendwas kommt. Selbst wenn man nur 10% erwartet, ist das ja recht viel. Gut, der Schock war dann groß und das heißt, jetzt könnte man nochmal so einen Effekt sehen. Das heißt, den haben wir dann über ein halbes Jahr, diesen Vorkaufeffekt.
Ja, der wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark sein. Und jetzt im Januar waren es vielleicht auch noch nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher, die das machen. Aber Vietnam zum Beispiel, das ist ja eins der Länder, die die höchsten Zölle da drauf hatten in dieser Liste, ist auch einer der größten Kaffeehersteller der Welt. Und von daher macht das vielleicht durchaus Sinn, wenn man gerne Kaffee trinkt, da vorher was einzulagern. Und zumindest, wenn es auch keinen Sinn ergibt, die Leute reden darüber und machen solche Sachen.
Ja, tut ja nicht weh, für ein halbes Jahr Kaffee zu kaufen.
Das stimmt.
Ja, ne? Wenn du den aber Platz gut. hast, ne? Ja, gut, bei den teuren.
Die Amerikaner haben, ja, andererseits, wenn du von den Küsten weggehst, sind Häuser, ist das Wohnraum nicht ganz so teuer und da haben sie oft eine Garage, wo sie was lagern können.
Aber gut, das sind natürlich alles Sachen, die nicht sehr erfreulich sind. Und jetzt haben wir noch das Phänomen, Sebastian, dass der Dollar, der ja eigentlich immer als besonders stark galt, wenn so Krisensituationen sind, plötzlich an Wert verliert gegen anderen Staaten, insbesondere Europa, sodass man sich natürlich schon fragen muss, also einerseits sind das weitere inflationäre Effekte, aber dahinter steht ja auch noch mehr, ne? Nämlich die Frage Vertrauen in die USA.
Also das sind zwei ganz wichtige Punkte. Erstens, die Abwertung des US-Dollars an sich, die macht ja auch die Handelspartner weniger wettbewerbsfähig und die USA wettbewerbsfähiger. Und zwar das dabei sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten. Das heißt, das schadet auch nochmal oder das spürt die deutsche Wirtschaft auch nochmal. Warum wir darüber, glaube ich, relativ wenig zurzeit oder in Deutschland gelesen haben, liegt daran, dass der Dollar davor sehr stark war. Der Dollar, du hast gesagt, richtig, der war bei 1,02, aber das war auch eher so ein Höhepunkt. Der hat sich im letzten Jahr eher so um 1,8, 1,10 bewegt. Das heißt, diese Bewegung auf 1,14, 1,15 war von dem Referenzpunkt des letzten Jahres noch nicht so viel, obwohl wir schon jetzt eine sehr steile, wir haben eine Abwertung des US-Dollars um 10% innerhalb von einer sehr kurzen Zeit gesehen. Was aber da diskutiert wird, ist das eine normale Wechselkursschwankung oder ist da was Fundamentaleres drin? Und könnte vielleicht der Dollar seine Funktion als Leitwährung verlieren? Das ist da auch diskutiert worden in den USA. Hat auch damit zu tun, dass der Chefberater von Donald Trump, der Chef des sogenannten Council of Economic Advisors, der Stephen Miron, der hat im November vergangenen Jahres nach den Wahlen ein Papier geschrieben, wo er so ein Szenario aufmacht, wie man politisch die Leitwährungsfunktion des US-Dollars zerstören könnte, um dann eben eine Abwertung zu erreichen. Weil er sagt, das wäre eben eine gute Art und Weise, die Handelsbilanz auszugleichen.
Ja, kleine Ergänzung, da gab es heute in der Financial Times einen Artikel, dass er zunehmend versucht, sich davon zu distanzieren, von dem, was er da geschrieben hat, weil er wohl gemerkt hat, dass das keine so gute Idee ist.
das ist genau jetzt auch eine Diskussion, die es da gibt, denn es hat da tatsächlich Bewegungen an den Märkten gegeben bei diesen Zöllen, die man so interpretieren könnte, dass das der erste Schritt in diese Richtung ist. Und zwar normalerweise ist es immer so, wenn eine Krise ist, dann kaufen die Leute US-Dollar und kaufen auch Treasuries, weil das die weltsichere Anleihe ist. Und was aber jetzt passiert ist, bei diesen Kursverlusten an den Börsen nach den Zollankündigungen, da haben die Aktienkurse verloren, da hat der US-Dollar verloren und die Preise für US-Treasuries sind gefallen. Das heißt, die Leute haben ihr Geld ganz rausgezogen aus den USA und also aus allen der Anlagen dort. Und das könnte so ein erster Schritt sein eines Verlustes der Leitwährungsfunktion. Das war in der Form natürlich unangenehm für die USA, weil im Raum stand, dass möglicherweise die Zinsen für die Staatsanleihen stark steigen würden. Und wenn die Zinsen für die Staatsanleihen stark steigen, dann muss zum einen die USA müssen die einfach viel mehr bezahlen aus dem Haushalt, dann ist weniger Geld da für Steuersenkungen und andere Dinge. Aber es bedeutet eben auch, dass die Zinsen für Unternehmen und auf Hypotheken und so weiter steigen. Das wäre wirklich ein Problem für die amerikanische Wirtschaft. Und da haben sie dann ja auch alle zurückgerudert und gesagt, naja, nein, da wollen sie überhaupt gar nicht und auf gar keinen Fall dran. Die Frage ist nur, aus meiner Sicht oder auch aus der Sicht, mit denen ich gesprochen habe, ist das jetzt dauerhaft so? Wie geht's da weiter? Und führt vielleicht alleine die Zollpolitik dazu, dass es da zu einer US-Dollar-Abwertung kommt? Also normalerweise, um dann nochmal zu gehen, also unsere Modelle, aber auch die Modelle von anderen, wenn man einfach nur diesen Zoll da reinwirft, kommt es normalerweise zu einer Aufwertung des US-Dollar. Und die Logik ist folgende, wenn man einen Zoll macht, also einerseits sind dann ja weniger Importe da, das heißt, weniger Leute wollen ausländische Währung kaufen. Das macht den Dollar teurer, weil da weniger Angebot ist. Das zweite ist, dass diese Zölle die Inflation erhöhen in den USA, die Federal Reserve die Zinsen dann erhöht und dadurch mehr Kapital in die USA fließt. Auch das hätte eine Aufwertung gebracht. Aber was wir gesehen haben, ist, dass es eben in die andere Richtung geht. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Leute jetzt die USA als riskanter ansehen und deshalb mehr Risikoprämie haben möchten. Das ist die Erklärung, die in den Modellen drin ist. Da mag was anderes noch hinterstecken. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, was passiert da jetzt weiter? Und in meiner Sicht und auch der Sicht von einigen Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, ist das durchaus ein Risiko, dass der Dollar noch mal ein Stück weiter abwertet.
Also ohne das Risiko, dass da negatives Sentiment für den Dollar entsteht, runterreden zu wollen, will ich zumindest mal an der Stelle noch auf zwei markttechnische Sachen hinweisen, die ja auch in der Diskussion aufgetaucht sind, die das Ganze vielleicht ein bisschen entschärfen. Einmal haben wir gesehen im Vorfeld dieser Zölle, dass es quasi eine extrem hohe Konzentration an US-Assets gab bei den Vermögensverwaltern, also die USA waren sehr stark übergewichtet und da wiederum sehr stark übergewichtet bei den großen Werten im Tech-Bereich. Sowas hat man eigentlich noch nie gesehen in der Form. Das heißt, wenn zum Beispiel in Deutschland auf einmal die Bundesregierung beschließt, ein großes Konjunkturpaket rauszuhauen, dann gibt es schon mal so erste Bewegungen, oh, in Europa tut sich was, das ist ja positiv. Dann reduziert man quasi dieses Risiko in den USA und schiebt schon mal per se Geld nach Europa. Und das andere ist, dass Hedgefonds in den US-Staatsanleihen sehr hohe Derivatepositionen hatten, die sie wohl teilweise abgebaut haben, aber genaue Zahlen hat man dann eigentlich immer erst 2 Monate später, mit dem Ziel, die sehr geringen Margen dort zu hebeln und Geld zu verdienen. Also man geht aktuell davon aus, dass da auch sehr viel abgewickelt worden ist, sodass man noch nicht sagen kann, dass jetzt unbedingt eine grundsätzliche Bewegung raus aus dem Dollar ist, kombiniert mit dieser Geldverschiebebewegung gegen Europa. Also das von der Markttechnik.
Ja, das mag ja alles stimmen. Wenn wir eine größere Bewegung raus hätten, dann wäre jetzt auch der Dollar nicht bei 1,14 oder 1,15, sondern dann wäre er vielleicht eher bei 1,20, 1,30 oder sowas. Ne? Nur auch zu der Frage, das kann ja auch interagieren. Also wir haben sowohl bei dem Börsencrash 87 als auch Ende der 90er Jahre gesehen, da waren es ja oft auch irgendwelche Derivatpositionen, die eingegangen worden sind, die aufgelöst sind, die dann eben zu einem Rückgang der US-Märkte und dann aber auch zum Teil eben zu einer ziemlich deutlichen Dollarabwertung geführt haben. Ne? Solche Dinge sind dann nicht ganz isoliert zu sehen. Und einer der Gründe, warum, du hast ja richtig gesagt, es haben sehr viele Anleger, institutionelle Anleger, einen sehr großen Anteil des Portfolios in den USA gehabt, das hat auch damit zu tun, dass man von einer Sondersituation der USA ausgegangen ist, dass man gesagt hat, die wachsen einfach stärker als der Rest der Welt, die Wirtschaft, die Unternehmen haben bessere Unternehmensgewinne, die wachsen auch stärker. Nur wenn man da eine Wirtschaftspolitik hat, die eben so erratisch ist und wo dann absehbar dieses Wachstumsversprechen vielleicht auch nicht mehr sich realisiert, dann wird das vielleicht auch nochmal überdacht. Und das hätte dann tendenziell auch einen Druck auf den Dollar. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde sagen, die Abwärtsrisiken für den Dollar überwiegen ganz massiv die Aufwärtsrisiken oder die Aufwärtschancen dabei. Das ist schon etwas, was man sich als deutsches Unternehmen, was möglicherweise im internationalen Wettbewerb steht, sehr genau angucken sollte und beobachten sollte. Denn also das macht man sich manchmal nicht klar, wie groß Wechselkursbewegungen, was die für einen Einfluss haben können. Ich habe nochmal zwei Zahlen dafür mitgebracht. Im März 1985, ich habe es eben nochmal durchgeguckt, da hat ein US-Dollar etwa 3,40 Mark gekostet. Damals gab es noch die Mark für die Jüngeren unter uns. Ein Euro ist etwa 1,96, eine Mark 96 gewesen, dann kann man es umrechnen. Also 1985 3,40 Mark und 1990 hatten wir dann zum Teil Monate, wo der US-Dollar eine Mark 47 gekostet hat. Das heißt, der US-Dollar hat da innerhalb von 5 Jahren mehr als die Hälfte des Wertes verloren. Man hat es auch irgendwann dann wieder danach gewonnen. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren solche großen Wechselkursschwankungen nicht mehr gesehen. Aber das heißt nicht, dass es die nicht mehr geben kann aus meiner Sicht. Es ist halt so ein bisschen das Problem an den Finanzmärkten, dass Dinge, die man längere Zeit nicht gesehen hat, da gehen dann viele Leute davon aus, dass es die deshalb nicht mehr geben kann. Aber ich glaube, das ist ein Fehlschluss.
1,95583 war der Wechselkurs damals.
Ich habe aufgerundet, genau.
Ja. Also ich hatte es tatsächlich noch im Kopf, aber ich habe jetzt sicherheitshalber auch nochmal nachgeguckt, nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Aber ich habe das jahrelang in Excel-Tabellen eingegeben, deswegen konnte ich mir das merken. Also davon ausgehend ist natürlich schon, das kann alles zu einem Riesenproblem werden. Ne? Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass diese Marktreaktion dazu führt, dass Donald Trump im Zweifelsfall anerkennen muss, dass er sich zwischen der einen oder der anderen Sache entscheiden muss. Ne? Mhm. Also er kann nicht alles umbauen und sagen, ich will einen starken Dollar und dann die US-Anleihen, niedrige Zinsen. Also überall das Beste, die Kirschen quasi raussuchen. Sondern er wird halt, wie wir alle auch in unserem normalen Leben, sich entscheiden müssen, ob er das eine lieber hat als das andere. Zumindest im Idealfall, wenn er sich dann belehren lässt vom Markt. Und da ist dann die Frage, ob das passiert.
Zum Teil passiert das ja schon. Er hat ja massiv zurückgerudert bei den Zöllen. Diese 90-Tage-Pause für diese sehr hohen Zölle gegenüber dem Rest der Welt, die kamen ja nach diesen Marktreaktionen. Das war sehr interessant, weil es ursprünglich hieß, es wird auch nicht verhandelt oder das kommt erstmal so, da kann man jetzt erstmal nichts machen. Und dann ging es ein paar Tage an den Märkten runter und dann hat Donald Trump gesagt, naja, also jetzt machen wir doch diese 90-Tage-Pause. Und auch diese Geschichte, dass er jetzt alle möglichen Ausnahmen macht, das deutet schon auch darauf hin, dass diese Marktentwicklung nicht ganz spurenlos an ihm vorübergegangen ist. Also ich habe auch mit Außenhandelskammer Unternehmern und so weiter in den USA kurz gesprochen und Lobbyisten. Oder eine der Aussagen war, wir haben jetzt gelernt, dass diese Regierung und jetzt besonders Donald Trump sich nicht gerne belehren lassen. Ja, also man kann da nicht hingehen und sagen, du, das ist eigentlich eine bescheuerte Politik, was du machst. Aber was funktioniert, ist eben hinzugehen und zu sagen, du findest das eigentlich eine gute Idee. Aber guck mal jetzt hier ganz konkret, wir haben das und das Problem. Und dann scheint man Ausnahmen zu bekommen. Und das scheint das zu sein, was passiert ist mit den Smartphones und den Laptops, auf die jetzt nicht unter die Zölle für China zunächst fallen. Wahrscheinlich auch das, was jetzt die Automobilindustrie da erlebt. Und das hat eine Chance, aber hat natürlich auch ein gewisses Risiko. Die Chance ist einerseits, dass die Zölle nicht ganz so stark wirken, wie man sonst erwarten könnte. Das Risiko ist aber auch, dass deshalb dieser grundsätzliche Kurs, nicht wie du gerade gesagt hast, bei Trump selber in Frage gestellt wird. Und da müssen wir einfach abwarten, was da dann das Ergebnis ist.
Ja, genau. Das Ergebnis könnte sein, dass alle, die groß genug sind, um Lobbying zu machen in den USA und sich dann so ein Treffen mit Donald Trump für 1 Million Dollar kaufen, dass die dann eine Chance haben, eine Ausnahme zu kriegen. Aber vor allen Dingen die kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht diese Möglichkeit haben oder nur so begrenzt diese Möglichkeiten, dass die eben genau das nicht mehr leisten können und dann in der Folge in diesem ganzen Ding zerrieben werden. Und das wäre ja schon ein harter Schlag für die US-Wirtschaft.
Ja, und das sieht man ja jetzt schon. Also ich meine, eine Lieferkette von China nach Indien umzulegen oder die Möglichkeit, die jetzt diskutiert wird, dass Apple sagt, die iPhones, die sie bislang in China produziert und dann in die USA bringt, dann nimmt sie welche aus der indischen Produktion und liefert die in die USA, baut da die Produktion ein bisschen größer und macht die in China kleiner und liefert dann aus China in die anderen Märkte. Das haben einfach Mittelständler nicht. Wenn da jemand die Sachen bislang in China eingekauft hat, das dauert einfach und ist teuer, um da neue Lieferketten aufzubauen. Und von daher solche ja, Zölle ohnehin, dann Zölle, wo sich die Regeln jeden Tag ändern, aber auch überhaupt große bürokratische Anforderungen sind immer für die kleinen Unternehmen viel, viel schwerer zu stemmen als für die großen.
Dann kommen wir mal zu den kleinen Europäern, insbesondere Deutschland. Was will denn der Trump von uns? Ich weiß, ich habe vorhin schon gesagt, keiner weiß so richtig, was er will. Aber weiß man es denn vielleicht bei uns etwas konkreter? Man hört ja immer, Leistungsbilanzüberschüsse sind ein Problem. Umsatzsteuer ist ein Problem. Das scheint ja recht stabil benannt zu werden.
Ja, also das ist auch nicht ganz klar. Wahrscheinlich möchte er gerne, dass wir mehr Energie aus den USA kaufen. Umsatzsteuer wird auch genannt. Dann Agrar, es geht um Agrarprodukte, also auch Standards dafür, wie Produktionsstandards, wie ist es mit, da war ja schon die Diskussion bei TTIP, bei dem Freihandelsabkommen mit den USA, das Chlorhähnchen oder wie viel Antibiotika und Hormone dürfen die Kühe bekommen, wenn man das Rindfleisch dann bei uns verkaufen möchte. All diese Sachen und dann haben einige EU-Länder ja auch Besteuerung von Digitalkonzernen. Frankreich hat das zum Beispiel, das wollen die USA auch nicht. Und es geht dann auch so um Dinge wie Datenschutzgrundverordnung oder andere Regulierung von IT-Plattformen. Und hier sieht man schon, da sind einfach Forderungen bei, die ganz stark in das Recht der EU eingreifen, den eigenen Markt zu regulieren. Und das ist natürlich für die EU sehr schwer zu akzeptieren. Abgesehen davon, dass die Forderungen auch nicht klar definiert sind und dass die frühere EU-Kommissarin hat da bei einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, also die Cecilia Malmström, die war Handelskommissarin in der vorletzten EU-Kommission, die hat gesagt, eigentlich hat man den Eindruck, dass Trump wants that everyone kisses his ring, also dass es eigentlich um Machtdemonstrationen geht und nicht ganz genau weiß, worum es geht. Aber natürlich ist es für die EU nicht akzeptabel, wenn im Grunde Trump da Forderungen aufstellt, wie wir unseren internen Markt zu regulieren haben.
Naja, so eine andere Konstante, die sich so ein bisschen rausstellt, ist der Versuch, so eine Art Block gegen China zu bauen. Und da gab es jetzt auch heute wieder die Nachricht, dass man jetzt in den USA drüber nachdenkt. Es gibt ja so ein Drei-Level-System für Chips, ne? Freundliche Staaten, mittlere Staaten, unfreundliche Staaten. Und je nachdem, wo man da ist, kriegt man dann mehr oder weniger AI-Chips. Deutschland ist da gut gestellt, Polen schon nur noch in der Mitte, also ist auch sehr inkonsistent. Und da kam jetzt, dass man überlegt, in den USA diese Sache komplett aufzuheben und das eher in die Zollverhandlungen mit reinzuschmeißen und da dann quasi zu fordern, dass die jeweiligen Staaten auch mehr gegen China tun und weniger mit China handeln. Da gab es natürlich sofort einen Pushback aus Japan, dass man sowas nicht machen wird. Aber da scheint es ja politisch doch schon um zunehmend mehr zu gehen als nur um Zölle an sich.
Es war auch im Gespräch, ich weiß jetzt nicht, wer das ins Gespräch gebracht hatte, dass die Zölle für die Länder aufgehoben werden, die Zölle gegen China spiegeln, der USA. Also die auch dann solche prohibitiven Zölle gegen China einführen. Und das wäre natürlich auch etwas, was für Deutschland und die EU einfach nicht akzeptabel wäre. Also China ist für Deutschland auch einer der drei größten Exportmärkte mit den USA und Frankreich. Das wäre, also abgesehen davon, dass das natürlich das Ende des Welthandelssystems wäre, weil das hat überhaupt keinerlei rechtliche Grundlage, wäre das auch einfach für Deutschland ökonomisch nicht akzeptabel. Und die Europäer wollen sich natürlich genauso wenig wie die Japaner diktieren lassen, wie ihre Handelspolitik mit Drittstaaten aussieht. Das ist ja auch schon ein sehr imperialistischer Ansatz, den man dann da hätte.
Naja, was uns zur letzten Frage bringt, mehr oder weniger letzten Frage. Wie ist denn so der Eindruck gewesen, wie stabil die US-Demokratie ist, falls das denn ein Thema war?
Also ich habe natürlich jetzt eine sehr selektive Auswahl von Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Also da waren wahrscheinlich Leute dabei, die Republikaner gewählt haben, aber die große Mehrheit war absolut nicht Trump-nah. Und da macht man sich schon sehr, sehr große Sorgen um den Zustand der amerikanischen Demokratie. Das ist auch der Grund, warum jetzt progressive Kräfte in den USA auch stärker den Dialog mit uns Europäern suchen, weil wird dann mal ganz viel Verweise gemacht zu anderen autokratischen Systemen oder autokratischen Herrschern, da diese internationalen Kontakte sehr hoch eingeordnet werden für eine Möglichkeit, das lange so stabil zu halten, dass es eine Rückkehr aus autoritären Tendenzen gibt. Und da machen sich schon einige sehr große Sorgen. Da ist ja, als ich da war oder kurz danach, ist ja gerade eine Richterin festgenommen worden, weil sie angeblich mit ihren Anweisungen Executive Orders widersprochen hat. Und mit Harvard und den Hochschulen gibt es ja diese Konflikte über die Finanzierung. Das heißt, da sind Mittel gestrichen worden. Es ist gesagt worden, ihr müsst jetzt A, B und C machen. Dann ist angedroht worden, dass man die Steuerbegünstigung von Harvard aufhebt. Dann ist angedroht worden, dass man vielleicht ausländische Studierende, die nach Harvard gehen, kein Visum mehr gibt. Und da zirkuliert angeblich eine Liste mit 60 Universitäten, wo Harvard, Columbia, die stehen relativ weit oben. Das wird alles schon als Angriff auf die Demokratie gesehen. Und von daher sind sich einige auch nicht ganz sicher, inwieweit die Midterm-Elections, die nächstes Jahr stattfinden, inwieweit man die noch als freie Wahlen beschreiben kann. Gleichzeitig im Tagesgeschäft, im Alltag in Washington DC merkt man da relativ wenig von. Die Restaurants sind voll, die Sonne scheint. Ich habe auch am Anfang berichtet, man kommt oder jemand wie ich kommt auch offensichtlich relativ leicht noch rein. Da gibt es keinerlei Probleme mit. Und das ist so ein bisschen ein scheinbarer Widerspruch. Und da, glaube ich, muss man abwarten, wie das weitergeht. Aber die Sorge um die Zukunft der amerikanischen Demokratie ist schon ziemlich stark.
Und wir spüren sie auch in Europa, wenn man dann so guckt, wie diese Regierung auch gegenüber Europa teilweise aufgetreten ist, auch gegenüber Deutschland, der Ukraine und so weiter. Also ich glaube, so ganz vom Tisch kann man das nicht wischen, sondern muss da sehr wachsam sein.
Das ist ja schon sehr merkwürdig, wenn dann Zelensky, also der ukrainische Präsident, als Diktator bezeichnet wird und Putin nicht, ne? Also das ist schon eine merkwürdige Lesart der Geschichte.
Ich gebe am Ende nochmal einen Content-Hinweis in dem Sinne, dass heute ist der 30. April. Ich habe es, glaube ich, mehrfach gesagt. Heute kam die Nachricht. Ich glaube, zweimal oder dreimal. Also es kann sein, dass morgen schon wieder das gegenteilige Ding der Fall ist. Das ist leider aktuell so. Also wir sind alle sehr realtime-basiert momentan, was die Sache natürlich auch entsprechend anstrengend macht. Aber unabhängig davon, vielen Dank für das Gespräch, Sebastian Dolin.
Ja, danke Marco für die Moderation.
Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, sendet sie uns an systemrelevant@böckler.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dorthin senden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.